Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Gestern haben wir unsere Serie Leben in Ausnahmesituationen eröffnet und ich habe für diese Serie mit Adam Tooze gesprochen. Er ist ein britischer Wirtschaftshistoriker, aufgewachsen in Großbritannien und in Heidelberg. Er lehrt in New York an der Columbia University und hat einen Bestseller geschrieben über die Weltfinanzkrise von 2008. Crashed, wie 10 Jahre Finanzkrise die Welt verändert haben, heißt dieses Buch. Und ich habe ihn deshalb gefragt, ob man die Wirtschaftskrise, die wir jetzt infolge der Corona-Pandemie erleben und was da noch auf uns zukommt, ob man das mit der Finanzkrise von 2008 vergleichen kann.
Was den Vergleich nahelegt, sind die Ereignisse auf den großen Finanzplätzen der Welt in den letzten Wochen. Da haben wir tatsächlich Erschütterungen gesehen, die vergleichbare Ausmaße haben. Es geht wieder um komplex strukturierte Kreditprodukte, die ins Taumeln geraten. Und die Aktionen der Zentralbanken sind vom Ausmaß her noch riesiger proportioniert als 2008 und Folge. Und sie haben noch schneller zur Waffe der Intervention gegriffen. Quantitative Easing, also das Aufkaufen von Anleihen, wird jetzt von den EZB und von der Fed und auch von der Bank of England in noch größeren Ausmaß betrieben. All das erweckt natürlich die Erinnerung an 2008. Aber die zugrunde liegende Erschütterung in der Realwirtschaft ist eine fundamental andere. Und das macht den Vergleich, erhinkt der Vergleich in diesem Sinne. Weil 2008 war eine spekulative Blase, die platzte im Immobilienbereich, ganz klassisch. Was wir im Moment erleben, ist etwas radikal Neuartiges. In dieser Form einmalig in der Geschichte. Nicht der Virus an sich, nicht die Pandemie an sich ist einmalig, das hat es natürlich schon gegeben, aber der bewusste Versuch aller größeren Staaten, ihre Wirtschaften lahmzulegen, ist in dieser Form neu.
Aber gibt es nicht einen Grundunterschied auch zwischen diesen beiden Krisen, was sozusagen die Reihenfolge angeht? Also für mich als Laie sieht es doch so aus, als ob damals 2008 die Probleme ja in der Finanzindustrie bei Aktienhändlern und bei den Banken begannen und sich dann natürlich relativ bald auf die gesamte Wirtschaft ausgewirkt haben. Jetzt ist es doch so, dass zunächst wirklich die Unternehmen, Dienstleister und Hersteller von Produkten, die Probleme haben, sogar oft von Pleiten bedroht sind und sich erstmal die Frage stellt, wie wird sich das nun mittelfristig auf die Finanzwirtschaft auswirken?
Ich weiß nicht, ob man das so in dieser Form sagen kann. Auslöser 2008 war eine anhaltende Krise im Immobilienbereich, im realwirtschaftlichen Immobilienbereich, der dann im Laufe 2007 und 2008 rübersprang auf den Kreditsektor. Das ist im Grunde nicht in diesem Sinne anders. In diesem Moment ist die Kopplung nicht zwischen dem Immobilienbereich, obwohl das in China möglicherweise auch dort so ablaufen könnte, sondern wie Sie sagen, Dienstleister, verarbeitende Industrie sind notleidend geworden. Der Unterschied ist gewisserweise die tiefere Kausalität, die 2007-2008 in diesem spekulativen Auflauf ihren Ausgang nahm. Und wir es hier mit einem ganz eigenartigen Schock haben, der bewussten Schließung. Also es geht wirklich, Sie können das ganz genau verfolgen in den Finanzmärkten, wie dieser Schock aus Wuhan und dann Hubei vermittelt wird über Wall Street, Shanghai, London, wie die Meldungen dann kommen und der Virus zu einer handfesten Finanzkrise wird.
Nun müssen ja gerade jetzt in diesen Tagen, teilweise heute, die Unternehmen auch in Deutschland ihre Quartalsberichte vorlegen für das erste Quartal. Sie müssen die Aussichten für die nächste Zeit bekannt geben. Als Laie denkt man ja da immer, naja, wenn die jetzt alle zugeben, uns geht es schlecht, wir haben große Verluste, mit denen wir rechnen und die sagen das offen, dann beruhigt das die Märkte. Das war ja zum Beispiel bei der Krise damals nicht so, dass die Märkte beruhigt werden, wenn die Unternehmen offen sagen, wie schlecht es ihnen geht.
Ja, auch in diesem Fall müssen wir sehen, glaube ich. Ruhe im Markt ist immer eine relative Sache. Das heißt also, was steckt bereits im Preis drin, ist die kritische Frage. Welche schlechten Nachrichten sind bereits gewisserweise eingearbeitet und welche nicht? Das Schockierende in letzter Zeit, was wir in Amerika erlebt haben, ist, dass wir die Arbeitslosenmeldung letzte Woche wirklich also radikal historischen Ausmaßes bekommen haben. 3 Millionen Menschen haben sich zur Arbeitslosenversicherung angemeldet innerhalb einer Woche. Und die Märkte hatten trotzdem Auftrieb, weil sie bereits mit schlechten Nachrichten gerechnet hatten und gute Nachrichten von der politischen Seite kamen. Das heißt, es ist immer ein Balance, ein Gleichgewicht im Finanzmarkt zwischen bereits eingearbeiteten Nachrichten und tatsächliche neuartige Meldung.
Sie haben ja schon erwähnt, dass viele Regierungen, Zentralbanken und ähnliche Einrichtungen jetzt das Gleiche tun wie damals, wenn auch in weitaus größerem Umfang in der Regel. Würden Sie da sagen, die haben aus der Finanzkrise gelernt oder eben gerade nicht?
Ja, absolut. Nee, es gibt da ganz bestimmte Erkenntnisse über die Steuerung von komplexen modernen Kreditmärkten, die mittlerweile 1:1 übertragen werden. Was mehr hinkt, ist gewisserweise die Anpassung dieser Intervention an die neuen Ausmaße der globalen Wirtschaft. Also was im Euroraum sich abspielt, ist wirklich das klassische Hickhack der Eurozone, aber gepolstert durch ganz massive Interventionen des EZB. Was in Amerika sich abspielt, ist richtig Playbook 2008, aber nochmal auf einem neuen Niveau. Die Frage, die sich stellt, angesichts zum Beispiel der Nachrichten aus Indien übers Wochenende, aus den Schwellenländern, ist, ob die Mittel, die 2008 entwickelt worden sind, um mit einer Krise umzugehen, die damals noch gewisserweise nordatlantische Ausmaße hatte, ob sie ohne weiteres übertragbar sind auf die große weite Welt des 21. Jahrhunderts, wo sehr große Volkswirtschaften mittlerweile, wenn wir jetzt über Indonesien reden, dann ist es ja keine kleine Volkswirtschaft, sondern ein riesiges wirtschaftliches Potenzial, auch stabilisiert werden müssen. Und inwieweit gewisserweise das finanzielle Rettungsnetz auch für sie reicht, ist eine offene Frage.
Was ist, wenn wir jetzt mal nur in der Eurozone bleiben? Da findet ja jetzt gerade exakt derselbe Streit statt, den es auch in der Finanzkrise gab. Es geht um die sogenannten Eurobonds, die ja jetzt teilweise sogar schon Corona-Bonds genannt werden. Also um Staatsanleihen der Eurozone gemeinsam, die dann die positive Folge hätten, dass Länder, die nicht mehr besonders kreditwürdig sind, zum Beispiel Italien im Moment, damals war es vor allen Dingen Griechenland, dass die von der Kreditwürdigkeit anderer Länder, wie zum Beispiel Deutschland oder den Niederlanden, profitieren. Und es ist doch jetzt genau dasselbe wie damals. Die Länder, die profitieren wollten, fordern das, aber Länder wie Deutschland, Österreich, die Niederlande, Finnland und andere lehnen es konsequent ab. Ist das richtig? Also sagen die, wir haben es damals nicht gebraucht, wir brauchen es heute auch nicht. Ist das richtig?
Meiner Meinung nach grundfalsch. Aber Sie haben recht, es ist die gleiche Diskussion, auch fatalerweise. Fatal, weil die Krise ganz andersartig ist. Die Krise ist eine gemeinsame Bedrohung, die auf ganz Europa auf einmal einschlägt. Man kann in keiner sinnvollen Weise behaupten, dass das Notleiden Italiens oder Spaniens mit gewisserweise nationalem Versagen langfristiger Art zusammenhängt. Das ist jedenfalls meiner Meinung nach vollkommen unplausibel. Es wäre eigentlich eine Gelegenheit für Europa zu demonstrieren, dass hier gewisserweise Risikoteilung möglich ist und dass eine ganz natürliche Rolle für Europa ist als Gemeinschaft europäischer Länder mit gemeinsamen Interessen, auch natürlich an der Meisterung dieser Epidemie, die nur hinter uns gebracht werden kann, wenn sie überall hinter uns gebracht wird. Und stattdessen verfallen wir auf diese elende Diskussion über Eurobonds.
Mir geht noch eine Frage durch den Kopf, seit Tagen schon, die fast eine wirtschaftsphilosophische Frage ist. Damals bei der Finanzkrise wurden viele Banken in vielen Ländern dieser Welt mit Steuergeldern gerettet. Und die Begründung lautete, sie seien too big to fail. Oder wie man auf Deutsch sagt, sie seien systemrelevant. Wenn jetzt auch wieder, und auch in Deutschland wurde schon gesagt, die Politik schließt staatliche Beteiligungen an großen Unternehmen nicht aus. Wenn das jetzt auch wieder passieren soll, wer wäre denn Ihrer Meinung nach jetzt und in naher Zukunft systemrelevant?
Ja, was wirklich faszinierend ist, ist, wie dieser Begriff erweitert worden ist. Man sieht ja eine Diskussion über das Verkaufspersonal im Kleinhandel als systemrelevant. Alle möglichen sozialen Gruppen entpuppen sich unter der Bedrohung des Coronaviruses als für das Funktionieren unserer Gesellschaft als unabdingbar. Und das ist im Grunde meiner Meinung nach eine gesunde Entwicklung. Es könnte natürlich sehr verfahren werden. Aber die Frage steht, wie Sie sagen, im Raum und sollte auf politischer Ebene und unter entsprechender Einbringung eines weiten Spektrums an Meinung auch geführt werden. Was ist systemrelevant in Situationen dieser Art? Und das gewisserweise Konstruktive an dieser Krise ist, dass dieser Begriff erweitert werden muss, offensichtlich. Es geht mittlerweile um Krankenhäuser, es geht um essentielle Infrastruktur, es geht um die Aufrechterhaltung von Pflegedienstleistungen, Gruppen, die in allererster Front stehen. Das ist im Grunde eine zu begrüßende Erweiterung dieses Begriffs. Es sollte uns darum gehen, was ist für unser System relevant und das muss deshalb in den Genuss eines gewissen Schutzes kommen.
Der britische Wirtschaftshistoriker Adam Tooze, das war, wie erwähnt, ein Gespräch in unserer Reihe Leben in Ausnahmesituationen. Und diese Reihe finden Sie auch im Internet unter deutschlandfunkkultur.de. Und morgen früh hier live im Radio setzen wir Sie fort mit einem Gespräch über die spanische Grippe.